Hartz IV ist ein Dauerthema der Politik. Sie bescheinigt einerseits ihrem großen Reformprojekt, das die rot-grüne Regierung Schröder vor 5 Jahren begonnen hat, seine Erfolge bei der Verwaltung, Bewirtschaftung und Abwicklung des Teils der Bevölkerung, den die soziale Marktwirtschaft nicht mehr gebrauchen kann. Andererseits ist sie ständig unzufrieden mit ihrem Reformwerk. Deshalb stellt die Politik es in unschöner Regelmäßigkeit auf den Prüfstand. Und was dabei herauskommt, sind Befunde, die, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, nie etwas Gutes für die von Hartz IV Betroffenen bedeuten. Die sind nämlich immer wieder und immer noch zu teuer. In den letzten Wochen hat die Arbeitsministerin einen neuen Vorschlag in die Debatte geworfen, der bei ihren politischen Kollegen und der demokratischen Öffentlichkeit gleich auf positive Reaktionen gestoßen ist. Hartz-IV-Empfänger sollen zu gemeinnützigen Arbeiten bzw. Bürgerarbeit herangezogen werden. Es gehe um das Prinzip Leistung und Gegenleistung, das müsse endlich zur Geltung gelangen. Damit sind wir beim Thema unserer heutigen Sendung. Was hat es mit dem Vorschlag, den van der Leyen umsetzen möchte, auf sich? Was für eine Neuerung ist damit gemeint? Welche Zumutungen kommen mit der sogenannten Bürgerarbeit auf den Tisch? Welchen Übergang in der Definition des sozialen Ausschusses dieser Gesellschaft plant die Politik? Die Gliederung unserer Sendung erinnert zunächst noch einmal an die Debatte, die Anfang des Jahres anlässlich eines Gerichtsurteils zu den Hartz-IV-Regelsätzen geführt worden ist. Dann geht es um den Vorschlag der Arbeitsministerin. Elisabeth, was war damals, das heißt zu Anfang des Jahres, los mit dem Gerichtsurteil?
Ja, du hast es ja schon gesagt, das Thema kommt nicht aus den Schlagzeilen. Alle sind unzufrieden mit der Hartz-IV-Gesetzgebung und dieses Gerichtsurteil, das war eben ein Anlass für die Debatte, die es damals gegeben hat. Wir haben auf das Urteil schon mal Bezug genommen vor einigen Wochen, aber vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Beachtenswert an diesem Urteil war vor allem, was die Richter alles abgesegnet haben, was sie also in Bezug auf die Hartz-IV-Gesetzgebung alles für in Ordnung befunden haben. Ganz grundsätzlich bestätigt hat das Gericht nämlich die politische Handlungsfreiheit, den Regelsatz festzulegen. Bestätigt hat es auch die Methode, wie der Staat diesen Satz ermittelt. Die besteht im Wesentlichen darin, dass Hartz IV allemal niedriger sein muss als das, was in den untersten Lohngruppen verdient wird. Also alle, die sich von dem Klageweg, also von ihrem Einspruch gegen das Gesetz, eine Verbesserung ihrer Lage in Euro und Cent erwartet hatten, wurden vom Gericht belehrt, dass die Politik befugt ist, den Bedarf der Leute zu ermitteln und zu definieren. Mit diesem Urteil war die Politik insofern im Prinzip sehr zufrieden. Kritisiert hatten die Richter vor allem, wie die Politik den Bedarf der Kinder festgelegt hat. Denen hat sie einfach einen prozentualen Satz vom Satz für die Erwachsenen zugestanden. Das Gericht hat verlangt, dass deren Satz sich an ihrem tatsächlichen Bedarf zu orientieren hat. Und mit dieser Kritik haben die Karlsruher Richter nicht nur bei der Arbeitsministerin offene Türen eingerannt. Dass auch für Kinder aus Hartz-IV-Familien zum Beispiel ein ordentlicher Schulbesuch gewährleistet sein soll, dass also deren Bedarf nach den Funktionserfordernissen der künftigen Staatsbürger definiert gehört, das leuchtet auch einer Arbeitsministerin locker ein und ein passendes neues Gesetz ist in Vorbereitung. Aber dieses Urteil war ja nur ein Anlass für die kritische Debatte in den letzten Monaten. Einwände gegen dieses Gesetz gab und gibt es aus allen Richtungen. Da heißt es, das Gesetz sei zu kompliziert, es sei zu lasch, keiner blicke mehr durch, es sei zu teuer, zu ineffizient, es sei menschenunwürdig, es gebe zu viele rechtliche Einsprüche und Klagen und so weiter und so fort. Wie gesagt, alle Welt hat was auch immer daran auszusetzen. Aber, und da möchten wir auch nochmal dran erinnern, so richtig in Fahrt gebracht hat diese Diskussion letztlich der Außenminister mit seiner Warnung, dass auch in heutigen Zeiten dem Volk keinesfalls anstrengungsloser Wohlstand, Zitat, versprochen werden dürfe. Also wörtlich hat er damals gesagt, wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spät römischer Dekadenz ein. Und das wollte ihm dann so gut wie keiner durchgehen lassen. Das Leben mit Hartz-IV-Bezügen, ein altrömisch-dekadentes Zuckerschlecken? Diese Auslassungen des Außenministers waren für Öffentlichkeit und Opposition ein gefundenes Fressen. Soziale Kälte und Sozialhetze wurde ihm von den Parteien vorgeworfen, die Hartz-IV eingeführt haben. Von den Meinungsmachern in den Zeitungen... Es geht gerade nicht, Franz.
Also ich übernehme... Elisabeth zeigt ihre Stichpunkte, mussten sich der FDP-Vorsitzende ironische und kritische Fragen gefallen lassen. Da wurde gewarnt, pauschale Verunglimpfung der Unterschicht, die es in der Krise schwer genug hat, das geht in den Augen der kritischen Öffentlichkeit nicht. Vor allem aber haben die Profis in den Redaktionen in diesen Beschimpfungen sofort den Versuch entdeckt, dass Westerwelle mit den provokanten Äußerungen nur seine schlechten Umfragewerte aufpeppen wollte. Mit solchen Entlarvungen ist die Öffentlichkeit dann so richtig in ihrem Element. Die Kanzlerin hat den Außenminister dann öffentlich zurechtgewiesen, das sind nicht meine Worte, sagte sie, und hat damit die aufgeregten moralischen Gemüter, ja, die Richtlinienkompetenz der Kanzlerin immer wieder einfordern, einigermaßen zufriedengestellt. Letztlich waren sich aber im Prinzip, also der Sache nach, alle einig, dass Westerwelle, übrigens auch Koch, der hat ebenfalls gehetzt gegen Missstände und Schmarotzer, gegen, wie es hieß, eine deutlich sichtbare Minderheit, die das System ausnutze, wie er gewettert hat, also letztlich waren sich alle einig, dass die mit ihrer Hetze gegen die Armen in dieser Gesellschaft in der Sache, nämlich mit der Forderung, keine Leistung ohne Gegenleistung, durchaus etwas getroffen hätten. Bloß sei der Duktus nicht so gut gewählt.
Gegen diese nationale Einigkeit möchten wir heute mal antreten. Erstens wollen wir 5 Jahre nach Einführung der, wie es heißt, tiefgreifendsten Sozialreform der letzten Jahrzehnte einmal ganz nüchtern Bilanz ziehen, was deren Bedeutung für Arbeiten und Leben in dieser Republik angeht. Da hat diese Gesetzgebung nämlich durchaus einige heftige Konsequenzen. Und zweitens wollen wir auf die Reformperspektiven eingehen, mit denen die schwarz-gelbe Regierung an die sozialpolitischen Leistungen ihrer rot-grünen Vorgänger anknüpfen will, zum Beispiel den jüngsten Vorschlag der Arbeitsministerin in Sachen Bürgerarbeit.
Nochmal eine kleine Erinnerung. Es waren insgesamt 4 Gesetze, welche den Namen des Ex-VW-Personalchefs tragen, Hartz, mit denen die rot-grüne Regierung den Arbeitsmarkt und die Sozialgesetzgebung grundsätzlich umgestaltet hat. Und so viel kann man im Ausgangspunkt schon einmal festhalten. Die Bilanz des Wirkens dieser, wie sie offiziell heißen, Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und der Agenda 2010 ist überzeugend, was die intendierte politökonomische Wirkung betrifft. Die modernen Arbeitsverhältnisse sind in den 2 entscheidenden Hinsichten, Zeit und Geld, grundlegend reformiert worden. Erstens ist die Verfügung über Arbeit zum Zweck der Vermehrung des Geldes derjenigen, die Arbeit anwenden, in Deutschland billiger geworden. Und zweitens ist die Verfügung über Arbeitskräfte von so gut wie allen lästigen sozialpolitischen Schranken befreit worden. Wer will und kann, darf Arbeitskräfte zu jedem Preis anheuern, so lang und so kurz, wie er es braucht. Arbeiter dürfen verliehen oder outgesourced werden. Sie dürfen geringfügig oder mit grenzenloser Überarbeit beschäftigt werden. Sie dürfen als Tagelöhner unter so schönen Titeln wie Saisonarbeiter, Aushilfskraft und so weiter angeheuert werden. Und zwar hochoffiziell. All diese Beschäftigungsverhältnisse sind rechtlich, oft tarifvertraglich geregelt und von jedem Ruch illegaler Ausbeutung befreit. Und an mangelnder Nachfrage scheitert diese Sorte von Arbeitsangeboten nicht. Stets finden sich genügend Menschen, die diese Arbeiten machen, weil sie es müssen. Zu verdanken haben die Anwender von Arbeit, die Kapitalisten, diese paradiesischen Zustände zum einen ihrer eigenen ökonomischen Erpressungsmacht. Die haben sie nicht zuletzt durch die Schaffung von Millionen Überflüssiger erheblich gesteigert. Das Heer der Arbeitslosen wirkt quasi automatisch auf Lohn und Leistung derjenigen, die beschäftigt, noch beschäftigt werden. Nicht nur in der Krise werden diejenigen, die arbeiten dürfen, wie es euphemistisch heißt, genötigt, Lohnsenkungen zu akzeptieren. Mit dem erpresserischen Verweis, die Produktion müsse rentabel sein und der anschließenden Drohung, den Betrieb zu verlagern oder zu schließen. Zum Zweiten verdanken die Unternehmer diese freiheitlichen Zustände im Umgang mit den Arbeitskräften Schröders rot-grüner Reformmannschaft, die ihrerseits alles getan hat, dieser Macht des Kapitals freie Bahn zu verschaffen. Also die staatlichen Vorschriften so zu gestalten, dass sich diese private Erpressungsmacht der Unternehmer beim lohnenden Einsatz der Arbeitskräfte frei entfalten kann.
Ja, diese Regierung hat nämlich aus der Massenarbeitslosigkeit zur Mitte des Jahrzehnts einen sinnigen Schluss gezogen. Wenn die Kapitalisten die Leute nicht benutzen, weil sich ihre Anwendung für die Vermehrung des marktwirtschaftlichen Reichtums nicht lohnt, wenn also Millionen, und zwar dauerhaft, marktwirtschaftlich überflüssig sind, muss das, so die Logik, an Beschäftigungshindernissen liegen. Und welche Hindernisse in der marktwirtschaftlichen Logik die Beschäftigung verhindern, da werden die Zuständigen sehr schnell fündig. Messerscharf wird geschlossen, die Beschäftigung ist zu teuer. Genauer in diesem Fall, der Staat in Gestalt seines Sozialstaats macht die Anwendung der Leute zu teuer. Die erste staatliche Selbstkritik richtet sich also auf die von ihm eingerichteten Leistungsansprüche von alten, kranken oder arbeitslosen Versicherten. Das entsprechende Stichwort lautet Lohnnebenkosten, sprich mit den Sozialversicherungsbeiträgen mutet der Staat in seinen Augen den Unternehmern eigentlich unzumutbare Kosten zu. Also von diesen Kosten für die in den Firmen geschaffenen Alten und Kranken ist das Kapital stattdessen zu entlasten. Dieses vom Staat so definierte Beschäftigungshindernis ist aus der Welt zu schaffen. Der zweite Punkt der staatlichen Selbstkritik hieß, er hat dem Kapital beim Ein- und Ausstellen der Leute viel zu viele Vorschriften gemacht. Er hat mit seiner Geschäftsordnung den Arbeitsmarkt, wie es dann immer heißt, überreguliert. Ja, und mit dieser Kritik war für die damalige rot-grüne Regierung die Richtung der Reform klar. Wenn in Deutschland rentabler gearbeitet werden soll, dann muss die Arbeit billiger und freier verfügbar werden. So lautet das vorwärtsweisende Credo der Sozialpolitiker. Und gemäß dieser Leitidee gehen die Politiker ans Werk. Mit zahllosen Strukturreformen werden zum einen die Lohnnebenkosten gesenkt. Inzwischen ist durchgesetzt, dass die alljährlich fällige Sanierung der Sozialkassen zu Lasten der Versicherten zu gehen hat und nicht zu einer Kostensteigerung fürs Kapital führen darf. Der letzte aktuelle Fall ist die Sache mit der Gesundheitsprämie. Da heißt es, die Defizite sollen durch Zusatzbeiträge der Versicherten finanziert werden. Der Arbeitgeberbeitrag wird ab dem nächsten Jahr auf jetzt 7,3% festgeschrieben. Also die fälligen Kosten haben die Versicherten zu zahlen. Neben dieser Art, die Arbeit fürs Kapital billiger zu machen, hat schon die Regierung Schröder mit ihren Arbeitsmarktreformen völlig neue Lohnarbeiterexistenzen wie Leih- und Zeitarbeitern zum Durchbruch verholfen. Schließlich sollte die Freiheit kapitalistischer Kalkulation entfesselt werden. Beschäftigung soll sich lohnen fürs Kapital und der Staat tut alles in seiner Macht Stehende, um den Unternehmern das entsprechende Angebot zu machen. Also ein Angebot in Gestalt von billigen und frei verfügbaren Arbeitskräften. Dieses Angebot wird seitdem vom Handwerker bis hinauf zum multinationalen Konzern weitlich genutzt. Und zwar so sehr, dass Ex-Kanzler Schröder schon damals auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, also als er noch Kanzler war, in aller Bescheidenheit damit für seinen Standort werben konnte, Zitat, wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.
Dieses Ergebnis, Elisabeth, verdankt sich nicht zuletzt der Krönung dieses edlen Reformwerks, dem vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, wie es heißt, von unverbesserlichen Sozialromantikern als Armut per Gesetz beschimpft. Mit diesem Gesetz hat sich die damalige Regierung ganz neu zu den vom Kapital überflüssig gemachten Arbeitern gestellt. Sie hat sich anerkennend und positiv zu dem Urteil der Wirtschaft gestellt, dass die Arbeit dieser Menschen sich für das kapitalistische Wachstum nicht lohnt, und zwar dauerhaft nicht lohnt, und die Armut dieser Massen neu organisiert. Und zwar so, dass sie Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger als erstes nach dem Kriterium Arbeitsfähigkeit neu durchsortiert hat. Und diese Neusortierung unter dem Kriterium, sie sind zwar arbeitslos, aber wer ist arbeitsfähig, beginnt mit einer Neudefinition. Als wolle der Staat das faktische Urteil, dass der Arbeitsmarkt über diese Leute gefällt hat, man braucht sie nicht mehr, nicht gelten lassen, hat er die Masse der Arbeitslosen als erwerbsfähige, Erwerbslose definiert. Erwerbsfähige, Erwerbslose. Nicht nur eine kuriose Wortschöpfung, sondern ein Status, den die Arbeitslosen da verpasst bekommen haben, der es in sich hat. Den innovativ Regierenden gelingt es, mit dieser im vierten Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt verfügten Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe und Erschaffung dieses neuen Status eines erwerbsfähigen Arbeitslosen, die bundesdeutsche Gesellschaft um einen neuen Typus von Elendsgestalt zwischen Arbeitslosigkeit und Erwerbsarbeit zu bereichern. Es handelt sich jetzt ja nicht länger um Leute, die arbeitslos sind. Und zwar nicht arbeitslos nur auf Zeit, da sie ja gar nicht die Aussicht auf eine reguläre Beschäftigung haben, sondern um solche, die vom Kapital, wenn man so will, zwar für unbrauchbar und untauglich erklärt worden sind, zugleich aber von staatlicher Seite sozialpolitisch als nicht endgültig abgeschrieben gelten. Das ist, wenn man so will, die Grundidee von arbeitsfähiger Arbeitslosigkeit oder arbeitsfähiger Arbeitsloser. Er zeichnet sich aus dadurch, dass er aufgrund dieses neuen Status einen neuen flotten Karriereweg bekommen hat und nicht einfach sagen kann, ich bin arbeitslos. Blöd gelaufen, jetzt muss ich sehen, dass ich über die Runden komme. Er muss jetzt ganz neu über die Runden kommen. Warum? Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit etwa ist das Arbeitslosengeld 1 zu Ende. Dann ist Schluss mit den sogenannten Lohnersatzleistungen, die sich prozentual am bisherigen Lohn orientierten. Damit ist auch Schluss mit der damit verknüpften Perspektive und Hoffnung auf eine Neuanstellung. die in Sachen Geld und Qualifikation ungefähr der bisherigen entsprach. Die Behörde fällt das Urteil mit dieser Neuregelung, dass aus diesem Menschen kein regulär Beschäftigter mehr wird und stürzt den nunmehr so bezeichneten Langzeitarbeitslosen in eine neue sozialstaatliche Welt. Die frühere Fortsetzung der Unterstützung mit weniger Mitteln, das hieß da Arbeitslosenhilfe, ist abgeschafft. Stattdessen ist etwas anderes angesagt. Die Gesetzeslage fordert den weitgehenden Verzehr des Privatvermögens, also den Verbrauch von fast allem, was der Mensch sich für was auch immer zusammengespart hat. Erst dann wird dem Arbeitslosen, nachdem das also weitestgehend aufgezehrt ist, sein Privatvermögen, der mit dem neuen Status des erwerbsfähigen Erwerbslosen bei der Arbeitsagentur sprachlich übrigens zum Kunden aufgestiegen ist, von dieser Behörde ein staatlich definiertes Existenzminimum gewährt. Allerdings gibt es das natürlich auch nicht einfach so. Gratis dazu erhält der Kunde die Förderung von Beschäftigung. Förderung, das ist die höfliche Umschreibung für den staatlichen Zwang, jede Arbeit und Umschulung anzunehmen, die vom zuständigen Beamten des Arbeitsamts, der zum Fallmanager avanciert ist, angeboten wird. Die ideologisch schönfärberische Slogan dazu lautet: fordern und fördern. Der Staat verpflichtet die Betroffenen mit seinem Gesetz darauf, Zitat aus dem Sozialgesetz, alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfsbedürftigkeit auszuschöpfen. Und B. Er fördert sie in extra dafür geschaffenen 1-Euro-Jobs und sonstige Gelegenheitsarbeiten im Niedriglohnsektor. Diese Beschäftigungsverhältnisse sind, das liegt in der Natur der Sache, gar nicht mehr darauf berechnet, irgendjemanden zu ernähren. Darum geht es dabei wirklich nicht.
Ja, und bei dem Geld, was derjenige kriegt, geht es nicht darum, den zu ernähren. Das Geld, was er für diese Sorte Arbeiten bekommt, ist definiert vom Staat als Hinzuverdienst und hat entsprechend seine Funktion. Mit diesem Hinzuverdienst darf der Empfänger von Hartz IV nämlich vor allem mit dazu beitragen, die staatlichen Unkosten für den Erhalt seiner kapitalistisch überflüssigen Person zu senken. Der Staat zieht den Hinzuverdienst mehr oder weniger vom Regelsatz der Grundversorgung ab. Die mickrige Summe, die der 1-Euro- oder Minijobber vom Verdienten behalten darf, ist für ihn wiederum die einzige Möglichkeit, sich aus dem Leben von Hartz IV etwas herauszuarbeiten, also etwas mehr Geld zu haben als den staatlichen Regelsatz. Das ist ja der Zwang, der auf ihn ausgeübt wird mit dieser sinnreichen Kombination von Fördern und Fordern. Damit, also mit dieser Behandlung, wird das Millionenheer der Hartz-IV-Empfänger in einen neuen Status versetzt. Sie sind ja weder einfach arbeitslos und bekommen die entsprechende Unterstützung, noch leben sie von ihrer Arbeit. Sie sind versetzt ganz praktisch in einen Status zwischen Arbeitslosigkeit, Arbeitszwang und Arbeitsgelegenheit. In dieser unguten Mischung haben sie ihren wesentlichen Dienst zu verrichten. Der anderen Seite, also den Kapitalisten à la Couleur, erlaubt diese Behandlung der Arbeitslosen eine aussichtsreiche Kalkulation. Die haben schließlich die freie Auswahl, nämlich eine Masse von staatlich drangsalierten Leuten, an denen sie sich frei bedienen können. Und zwar Leute, die jede Arbeit annehmen müssen und denen jede Kalkulation in Sachen Bezahlung verboten ist. Dementsprechend mies werden sie auch bezahlt. So wundert es nicht, dass alle möglichen Formen von Billigstbeschäftigung einreißen. Der Staat selbst geht mit gutem Beispiel voran und exerziert mit kommunalen 1-Euro-Jobs vor, wie er sein Zwangsregime über die Arbeitslosen meint, und führt vor, dass auch die schäbigste Bezahlung weder den Geber noch den Nehmer von Arbeit schändet.
Also, wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit dem neuen Vorschlag von der Arbeitsministerin von der Leyen. Hartz-IV-Empfänger sollten nach dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung Bürgerarbeit leisten und gemeinnützige Arbeit. Wir haben jetzt in der ersten halben Stunde Revue passieren lassen, welche Übergänge die Politik gemacht hat, was ihr Motiv war, überhaupt Hartz-IV einzuführen, und sind gelandet dabei, dass den Leuten, die Hartz-IV bekommen, mit den neuen Initiativen schon jetzt jede Arbeit annehmen zu müssen. Sonst wird ihnen nämlich die Grundsicherung gestrichen, dass ihnen damit auch jede eigene Kalkulation in Bezug auf die Bezahlung verboten wird. Dem Kapital werden damit viele billige Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. Und der Staat selbst geht voran. Das war das letzte Beispiel von Elisabeth mit gutem Beispiel, indem er sagt, naja, wenn Sie jede Arbeit annehmen müssen, dann werden wir immer zeigen, dass sie gebraucht werden, wenn sie praktisch gar nichts mehr kosten. Dazu gibt es ja die berühmten kommunalen 1-Euro-Jobs. Ein Hohn, kann man so sagen, vom Standpunkt dessen, der sich von Arbeit ernähren will. Aber von staatlicher Seite heißt dieses Zwangsregime, da sieht man doch, dass die schäbigste Bezahlung den Geber wie den Nehmer von Arbeit nicht schändet, kein Hohn ist, ja, weil so der Mensch zu seinem feinsten Recht arbeiten zu dürfen, egal was es kostet, und zwar für die Gemeinschaft, kommt. Das heißt dann fordern und fördern. Also Leute zu elenden Bedingungen für ein paar Euro die Stunde anstellen, das haben übrigens einzelne Arbeitgeber auch schon vor Hartz-IV betrieben. Aber jetzt, wo von Staats wegen massenhaft Leute existieren, die zu jedem Preis arbeiten müssen, wird dieses vornehme Geschäft zu einem in einem der reichsten Länder der Welt allgemeine Übung. Zahllose Gewerbetreibende schaffen nicht nur neue Unternehmungen, für deren Wachstum sie sich von vornherein auf dem neuen Hartz-IV-Arbeitsmarkt bedienen. Als findige Nutznießer der staatlichen Freiheiten sorgen sie auf noch andere Art für eine schlagartige Vermehrung derartiger Arbeitsverhältnisse. Sie entlassen Stammbelegschaften, um sie in neu gegründeten Subunternehmen billig wieder einzustellen. Sie ziehen neue Abteilungen mit neuem Billigpersonal hoch, Leiharbeitsfirmen, die sich vor 20 bis 30 Jahren wegen ihres Hire-and-Fire-Prinzips gegen den Ruch der Ausbeutung verteidigen mussten, genießen heute öffentliche Anerkennung als in jeder Hinsicht vorbildliche Arbeitgeber bei der Schaffung von Arbeitsplätzen. Sie haben zwar den Umgang mit ihrem Menschenmaterial nicht geändert, ermöglichen aber dem Kapital in ihrer Funktion als Auffangbecken der Ausgemusterten genau die Flexibilisierung, auf die der Staat so viel Wert legt und die er gesetzlich auf den Weg gebracht hat. Es handelt sich dabei also nicht einfach um eine Ergänzung der bisherigen Beschäftigungsverhältnisse, um schlecht bezahlte Teilzeitjobs oder Ähnliches. Die Sache ist härter. Sie betrifft die Gesamtheit der in Deutschland verrichteten Arbeit. Haufenweise wandeln die Unternehmer reguläre Beschäftigung in niedriger bezahlte um, sodass darüber ganz neue Billiglohnbranchen entstehen, deren Dienstleistungen wiederum bei allen kapitalistischen Unternehmen kostensenkend wirken. So holt man mieseste Arbeit ohne Lohnuntergrenze endgültig aus der Schmuddelecke der bundesdeutschen Gesellschaft.
Ja, so weit, so schlecht. Übrigens ist auch offiziell inzwischen schon mal von, oder immer öfter von Hungerlöhnen die Rede in Deutschland, zumindest in Talkshows, wenn gerade mal wieder so ein Schicksal vorgeführt wird, zum Beispiel als Beweis dafür, dass der liberale Außenminister mit seiner pauschalen Hetze falsch liegt. Gut, aber der entscheidende Schluss aus dem vorhin Gesagten, aus dem, was Franz jetzt ausgeführt hat nochmal, Deutschland hat 2010 nicht nur einen Niedriglohnsektor. Billige Löhne sind inzwischen nicht mehr beschränkt auf bestimmte Branchen. Deutschland ist ein veritables, hochmodernes Niedriglohnland geworden. Also Billiglohn ist ein durchgesetztes Mittel für das deutsche Kapital und die Billiglöhne in den verschiedensten Branchen und der Druck der Arbeitslosen, die wirken dann im kapitalistischen Sinne ausgesprochen segensreich auf das nationale Lohnniveau insgesamt. Das jüngste Beispiel übrigens, was diese Woche durch die Presse ging, war der Mindestlohn für Pflegepersonal. Der ist auf 7,50 Euro festgelegt. Und da gibt es anscheinend bisher Leute, die mehr kriegen. Sodass sofort in der Debatte war, dass dieser Pflegemindestlohn auf jeden Fall lohnsenkend auf die gesamte Branche wirkt. Weil die natürlich alle dann jetzt Grund genug, einen Grund haben, den Lohn zu senken. Nicht zu vergessen sind auch neben den staatlich herbeigeführten Lohnsenkungen, da hat der Franz schon mal darauf hingewiesen, die massiven Lohnkürzungen, die die Unternehmer selber gegen ihre gesamte Belegschaft, auch mit Unterstützung der Gewerkschaften in ihren Betrieben, im Verlauf der Krise durchgedrückt haben. Also das bundesdeutsche Lohnniveau ist flächendeckend gesenkt worden. Und Unternehmer kommen heute nicht mehr daher in dem Sinne, sie müssten jetzt wegen der Billiglöhne auswandern. In Deutschland gibt es beides, Hightech, Kapitalproduktivität, billige Löhne und alle Freiheiten im Umgang mit der Arbeitskraft, die vormals mit dem Unwort Manchester tituliert wurden. Das alles gibt es in schöner Koexistenz. Aus den Versprechungen und Verheißungen, welche mit der Etablierung der Hartz-IV-Gesetze dem Arbeitslosenvolk verabreicht wurden, ist insofern schon etwas geworden. Allerdings wohl etwas anderes als die Betroffenen, die auf eine Rückkehr in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt gesetzt hatten, sich erhofft hatten. Die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen ist von etwa 5 auf 3,5 Millionen gesunken. Die Zahl der Bedürftigen, die auf staatliche Grundsicherung nach Hartz IV angewiesen sind, hat in dieser Zeit aber nicht abgenommen. Im Gegenteil. Heute arbeiten Millionen in Beschäftigungsverhältnissen, deren gemeinsamer Nenner die systematische Trennung des Lohns von seiner Funktion ist, seinen Beziehern einen Lebensunterhalt zu gewähren. Die Leute werden beschäftigt und bekommen dafür einen Lohn, der so gering ist, dass sie ohne staatliche Unterstützung nicht über die Runden kommen. Oder nochmal anders gesagt, die Leute gehen arbeiten, zum Teil übrigens gleich in mehreren Beschäftigungsverhältnissen, aber das, was der eigentliche Zweck des Arbeitens ist, nämlich einen Lohn zu bekommen, von dem sie sich ernähren und ihr Leben organisieren können, das ist nicht zu haben. Den Zweck, man geht arbeiten, um zu leben, den man eigentlich mit dem Arbeiten verfolgt, der ist diesen Menschen in diesen Beschäftigungsverhältnissen praktisch bestritten. Sie müssen arbeiten gehen, ohne dass es sich für sie lohnt. Sie bilden den neuen, sozialpolitisch anerkannten Stand der Working Poor.
Zufrieden sind die politisch Verantwortlichen im Zieljahr der Agenda 2010 mit ihrer Reform dennoch nicht. Und zwar genau wegen dieser Erfolge. Vor 5 Jahren hat man eine abschreckend niedrige Grundsicherung eingeführt, um die Arbeitslosen zu zwingen, sich irgendeine Arbeit zu suchen. Der Staat ist bei seiner Kalkulation davon ausgegangen, dass diejenigen, die Arbeit finden, aufhören, Kunden der Arbeitsagentur zu sein und dass diejenigen, die keine richtige Anstellung finden und auf Hartz IV angewiesen bleiben, mit ihren hinzuverdienten Euros die Unkosten senken helfen, die ihr Leben dem Staat verursacht. Wie gesagt, das war die staatliche Kalkulation. Und jetzt erscheint den staatlichen Akteuren dank des inzwischen fest etablierten Niedriglohnsektors die Trennung zwischen Arbeitslosen, die Unterstützung brauchen, und Arbeitsplatzbesitzern, die Steuern zahlen, antiquiert. Daher auch das Anreizsystem, also das System des Hinzuverdienens, mit dem die Behörde ihre Kunden zur Aufnahme von Arbeit motiviert. Das Anreizsystem in der jetzigen Form gilt als kontraproduktiv und soll jetzt korrigiert werden. Das Stichwort dazu lautet, es gehe um eine deutliche Verbesserung der sogenannten Hinzuverdienstregelungen. Die FAZ vom 21. April zitiert aus einer Kabinettsvorlage der Regierung zum Koalitionsvertrag. Da steht genau drin, was gemeint ist. Der Koalitionsvertrag sieht eine deutliche Verbesserung der sogenannten Hinzuverdienstregelungen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende vor, um den Anreiz zur Aufnahme einer voll sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung zu erhöhen. Ziel ist es zu verhindern, dass sich Langzeitarbeitslose mit geringfügiger Beschäftigung zufrieden geben und in Minijobs verharren. Die Hinzuverdienstgrenzen sollen so gestaltet werden, dass sie stärker zu einer Vollzeitbeschäftigung motivieren. Ende des Zitats aus der FAZ und scheinbar aus der Kabinettsvorlage. Die noch gültigen Hinzuverdienstregelungen gehen davon aus, dass die Grundsicherung mit ihren 350 Euro plus Wohngeld für nicht oder kaum beschäftigte Arbeitnehmer das passende Maß des Lebensunterhalts ist, dass richtig Beschäftigte dagegen viel mehr verdienen und auf eigenen Füßen stehen. Hartz-IV-Empfänger sollen darüber hinaus 100 Euro als sogenannten Grundfreibetrag erhalten, wenn sie arbeiten, ohne dass der Staat etwas für sich reklamiert. Von dem Geld, das darüber hinaus verdient wird, über diese 100 Euro hinaus, sind nur noch ganz geringe Beträge anrechnungsfrei. 20% von dem Hinzuverdienst zwischen 101 Euro und 799 Euro, 10% von dem Hinzuverdienst von 800 bis 1200 Euro. Der Betrag, der also über diesen dürftigen Freibetrag von 100 Euro plus dem lächerlichen Prozentsatz des Hinzuverdienstes hinausgeht, wird voll auf das Arbeitslosengeld 2 angerechnet, im Klartext als Abgabe vom Staat kassiert. Jetzt entdecken die staatlichen Stellen plötzlich, dass offensichtlich viele Hartz-IVler lieber einen Minijob annehmen als eine Vollzeitstelle. Das führen sie auf ihr bisher so viel gerühmtes Anreizsystem zurück. Die Regelung wird zum Beschäftigungshindernis erklärt und ins Visier genommen. Jetzt heißt es, man habe damit nur die Annahme von Minijobs belohnt, die Aufnahme von mehr Arbeit bis hin zu Vollzeitstellen aber bestraft, weil im Ergebnis beim Lohn, der dem Minijobbenden oder Vollzeitarbeitenden Hartz-IV-Empfänger in der Tasche bleibt, eh kaum ein nennenswerter Unterschied herauskommt, wenn er den größten Teil des Verdienten bei der Staatskasse abliefern muss bzw. von seiner Sozialhilfe abgezogen bekommt. Jetzt tritt der Staat plötzlich mit dem Motto an, Arbeit müsse sich wieder lohnen und will die von ihm selber festgelegten Hinzuverdienstgrenzen, die er als Beschäftigungshindernis entdeckt hat, korrigieren. Aber Vorsicht, das verspricht nichts Gutes. Man erinnere sich daran, wozu der Staat seine Gesellschaft bisher gebracht hat oder, wenn man in politischen Jargon reden will, was er bisher gestaltet hat. Jetzt, wo in vielen Branchen auch für die volle Arbeitswoche nicht mehr als das Grundsicherungsniveau bezahlt wird. Jetzt, wo der Staat den Bedürfnissen des Kapitals nach Gewinnmaximierung, an der ihm ja auch so sehr liegt, entsprechend kräftig dafür gesorgt hat, dass die Zeiten endgültig vorbei sind, in denen sich ein Vollzeitbeschäftigter an der Höhe der Sozialhilfe nicht zu stören brauchte. Weil er noch sicher war, dass er bei einer Vollzeitstelle viel mehr als diese Hungerration verdienen würde und sich deshalb auch gerne aus der staatlichen Unterstützung verabschiedet oder verabschiedet hat. Jetzt kommt der Staat und sagt, ich will mein Anreizsystem verbessern. Also nicht diesen Zusammenhang abschaffen zwischen Niedriglohnsektor, ja, und Zwang zur Arbeit, sondern das System, was die Menschen motiviert, wie es heißt, also unter den Zwang setzt, trotz des Niedriglohnsektors, der flächendeckender eingeführt wird, Arbeit anzunehmen. Elisabeth, da gab es noch einen kleinen Zwischenschritt. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen. Das hat mit dem Kombilohn zu tun.
Ja, für Kombilohn will ich noch mal auf den damaligen Arbeitsminister Müntefering hinweisen. Der hatte die Bedenken, dass Leute, die mehr oder weniger Vollzeit arbeiten, wenn die dennoch Anspruch auf ergänzende Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch hätten, da hat er gemeint, das wäre nicht gut, sowas einzurichten, weil er da Missbrauch durch die Herren Unternehmer witterte, also befürchtete, dass die ihre Arbeitskräfte regulär benutzen und die Kosten für deren Lebensunterhalt beim Staat abladen. Also den einfach wenig bezahlen und den Rest sollte der Staat drauflegen. Müntefering forderte, solche, wie er es ausdrückte, Mitnahmeeffekte nicht zu dulden und Vollzeitbeschäftigte unterhalb eines Mindestlohnniveaus zu unterbinden. Ja, kann man sagen, so ändern sich die Zeiten. Was damals noch als Missbrauch galt, zumindest in den Augen der SPD, wird jetzt offen eingeführt. Die schwarz-gelbe Regierung hat zwar auch schon damals diesen Standpunkt nicht unbedingt geteilt, aber jetzt propagiert sie ganz offen den sozialpolitischen Paradigmenwechsel. Sie verabschiedet den Arbeitslosen als die entscheidende Problemfigur der Arbeitsmarktpolitik, um den sie sich zu kümmern hätte. Sie geht davon aus, dass diese Leute dauerhaft für das kapitalistische Wachstum nicht gebraucht werden und sieht deswegen die Vermittlung dieser Menschen in neue Arbeitsverhältnisse gar nicht mehr als ihre große Aufgabe bzw. die große Aufgabe der Arbeitsagentur an. Sie geht im Gegenteil davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen eher zunimmt, und sie geht davon aus, dass die Billigjobs zunehmen, nicht zuletzt deshalb, weil sie diese Sorten von Beschäftigung fördert. Es steht also fest, dass immer mehr Leute einen Lohn bekommen, von dem sie nicht leben können und deswegen trotz Arbeit auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind, also sowas wie einen Kombilohn kriegen. Und dementsprechend kürt die Politiker diese Leute, auch Aufstocker genannt, zu ihrem Sorgeobjekt und zur neuen Leitfigur. Die Betroffenen, die müssen sich umstellen und lernen, als was sie bei der Politik, als diese Aufstocker oder Kombilöhner bestenfalls noch Verständnis finden können. Darüber belehrt sie die Arbeitsministerin, und da möchte ich mal ein Zitat vorlesen. Die hat gesagt: Langzeitarbeitslose müssen von der Vorstellung loskommen, ich habe Hartz IV und verdiene etwas dazu. Stattdessen muss es einen Anreiz geben, zu sagen, ich verdiene so gut es geht und wenn es nicht reicht, dann zahlt die Gemeinschaft was dazu. Mit dieser Aufforderung, so kann man das Zitat auch mal wenden, belehrt die Arbeitsministerin in erster Linie mal darüber, von welchen Vorstellungen die Politik selbst loskommen will. Und zwar zuallererst von der Vorstellung, man müsse vom Arbeitslohn irgendwie doch auch leben können. Das ist endgültig passé. Unterstützt wird die Politik in dieser Stellung übrigens von den verschiedensten Wirtschaftsweisen, wo ich mal ein Zitat zum Besten geben will von einem Chef von der Post, von einem Institut zur Zukunft der Arbeit, der heißt Hilmar Schneider. Die Idee, in einer solchen globalisierten Welt für alle gute Jobs zu schaffen, ist eine Schnapsidee. Unser Fehler ist, dass wir mit dem Normalarbeitsverhältnis etwas zur Norm erhoben haben, was keine Norm war und langfristig keine Norm sein wird. Zitat Ende. Also schön blöd, wer meint, ein normaler Lohn zum Leben müsste fürs Arbeiten schon irgendwie rausspringen. Zweitens kann man dem Zitat der Arbeitsministerin entnehmen, dass die Politik davon loskommen will, die Arbeitslosen zu versorgen und zu verwalten. Sie sagt ja, es soll Schluss sein damit, dass die staatliche Unterstützung der selbstverständliche Ausgangspunkt ist. In der Alimentierung von Überzähligen sieht die Ministerin nämlich eine unproduktive Verschwendung von Staatsgeldern. An erster Stelle soll das Arbeiten und das Verdienen stehen. Statt für Unterstützungsleistungen soll der Staat das Geld dafür ausgeben, so ist die Vorstellung, rentable, also billige Lohnarbeit zu mobilisieren. Irgendeine Anwendung, wenn Arbeit nur billig genug ist, wird sie schon finden. Das ist der Standpunkt. Und das kleine Problem, dass von solcher Arbeit kein Mensch mehr leben kann, ja, das ist eben gewollt und das bewältigt die Politik mit einer Kombination aus privat gezahltem Lohn und öffentlicher Sozialhilfe. In dem Sinne ist auch das neue Projekt von Frau von der Leyen einzuordnen. Zitat: 34.000 Langzeitarbeitslose sollen künftig einen sozialversicherungspflichtigen Job erhalten und dafür gemeinnützige Bürgerarbeit leisten. Zum Beispiel in Altenheimen vorlesen, Behinderte begleiten oder im Naturschutz tätig sein. Der Verdienst beläuft sich auf 900 brutto pro Monat bei 30 Wochenstunden. Die Bürgerarbeiter sollen so auch Zeit haben, nach regulären Stellen zu suchen. Zitat Ende. Das Programm, das läuft übrigens als Modellversuch schon in einigen Bundesländern, und von einem sicherlich gewollten Nebeneffekt berichtet der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, der sagt nämlich, auffällig ist dabei die abschreckende Wirkung. Nach seinen Angaben verabschieden sich 20-25% der angesprochenen Langzeitarbeitslosen bereits in der Aktivierungsphase aus dem Hartz-IV-System. Sie verzichten also lieber auf das Arbeitslosengeld II, als sich in den Arbeitsmarkt integrieren zu lassen. Zitat Ende. Also, erstens sollen diese Menschen der staatlich verordneten Pflicht, sich nützlich zu machen, nachkommen und den absolut ungehörigen Zustand auf Kosten des Staates zu leben beenden. Denn da herrscht Einigkeit in der politischen Klasse, niemand soll einfach einen Euro kriegen dafür, dass er überlebt. Zweitens sollen sie gleichzeitig nach regulären Stellen suchen. Gerade so, als wären die auf einmal da. Und wenn man den Arbeitslosen mit diesen Zumutungen und Drangsalierungen, wenn man die Leute damit aus dem staatlich finanzierten Dasein raustreibt, dann ist das für den Wirtschaftsminister aus Sachsen-Anhalt ebenso wie für seine Berliner Kollegen völlig in Ordnung und der letzte Beweis, Zitat, dass diese Leute sich nicht in den Arbeitsmarkt integrieren lassen. Mit diesem Zynismus, also von wegen, die wollen sich nicht integrieren lassen, werden wir wieder einmal darüber belehrt, dass diese Lüge, es läge an den Leuten, wenn sie arbeitslos sind, dass die garantiert so lange nicht ausstirbt, solange das Kapital mit seinem Regime der rentablen Arbeit Arbeitslose produziert.
Natürlich verklickern demokratische Politiker die geplante Reform den Betroffenen als großartigen Dienst an ihnen. Sie wissen schließlich um die Qualität ihres Armutsregimes und die Millionen armer Schlucker, die von der Stütze wegkommen wollen und dafür jedes staatliche und private Angebot annehmen. So gesehen ist es ein großherziges Angebot an die Working Poor, dass sie mehr arbeiten und verdienen dürfen, ohne dass ihnen das Verdiente gleich wieder weggenommen wird. Der Spruch, mit dem Sozialpolitiker ihre Initiative verkaufen, Arbeit muss sich wieder lohnen, zeigt eine zynische Fürsorglichkeit. Arbeit, die sich für den Arbeitenden noch nicht einmal in dem trostlosen Sinn lohnt, dass sie ein Existenzminimum abwerfen würde, lohnt sich dadurch, dass der Mann zusammen mit dem staatlichen Kombieinkommen auf irgendeinen Betrag über der Hartz-IV-Grundsicherung kommt. Anders gesagt, statt der bisherigen Regelung, wo ihm von dem sogenannten Hinzuverdienst etwas abgezogen wird, darf er diesen Mikkerlohn behalten und dieser wird dann vom Staat aufgestockt. Was er dann in Euro und Cent real mehr oder weniger in der Tasche hat, das wird sich zeigen. Das unterliegt selbstverständlich auch wieder der staatlichen Festlegung des Bedarfs, der staatlichen Definition dessen, was zumutbar ist. Entscheidend ist, dass sich der erwerbsfähige Erwerbslose den von der Arbeitsministerin propagierten Standpunkt zu eigen macht, ich verdiene so gut es geht. Und wenn es nicht reicht, dann zahlt die Gemeinschaft was drauf. Dass auch dieses staatliche Angebot eine echte Hilfe ist, lassen sich Presse und Fernsehen von ausgesuchten Musterexemplaren des neuen sozialstaatlichen Leitbilds bezeugen. Sie zerren arme Wichter ans Licht der Öffentlichkeit oder vor die Kameras und Mikrofone, die genötigt und bereit sind zu der Einstellung, nehme jede Arbeit. Animieren sie dazu, das Vorurteil, sie seien faul, zu dementieren und ihre Ehre in die Versicherung zu legen, dass ihnen das Wichtigste ist, überhaupt arbeiten zu dürfen. Mit dem geplanten Kombilohn könnten sie es sich besser leisten, für einen Hungerlohn zu arbeiten und dennoch zu überleben. Ist das nicht schön, diese Marktwirtschaft? Dass darüber weder die Arbeitslosigkeit verschwindet, noch der Kreis von Grundsicherungsberechtigten kleiner wird, ist absehbar. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Die schwarz-gelbe Regierung baut den Niedriglohnsektor aus und macht ihn zu einem Teil der geregelten deutschen Normalität, wenn sie auf ihre Weise dafür sorgt, dass Arbeit sich wieder lohnt. Sich wieder lohnt für die arbeitenden Armen, denen die Staatsgewalt einen unhaltbaren Lebensunterhalt auf niedrigstem Niveau haltbar macht. Sie können und müssen mehr solche Arbeitsangebote annehmen. Elisabeth hat darauf angewiesen, manche sogar 2 bis 3 derweil schon. Sonst ist er übrigens nicht haltbar, der unhaltbare Lebensunterhalt. Arbeit muss sich wieder lohnen und lohnt sich für die Unternehmer sowieso bei diesen Regelungen, denen ein Teil der Unkosten für die Verfügbarkeit ihrer Arbeitskräfte abgenommen wird. Sie haben einen schönen Anreiz, mehr solche Arbeitsplätze anzubieten. Es ist eben ihr Geschäft. Und für den Staat selbst, last not least, der den nationalen Preis der Arbeit senkt und eine entscheidende Standortqualität und Wachstumsbedingungen stärkt, worauf er großen Wert legt und besonders stolz ist.